Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über eine Puppentheatergruppe von Migrantinnen. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Anstehende Kommunalwahlen. Regierung will sich für bislang fairste und sauberste Wahl engagieren. Präsidialamt bedauert Scheitern der Tarifverhandlungen bei Samsung Electronics. Gaza-Hilfsschiff mit Koreanern an Bord von Israel abgefangen. Die Regierung will sich dafür einsetzen, dass die Kommunalwahlen am 3. Juni als bisher fairste und sauberste Wahlen in die Geschichte des Landes eingehen können. Größtmögliche Bemühungen hierfür versprach Innenminister Yoon Ho-jung in einer Ansprache an das Volk, die am Mittwoch, dem Tag vor dem Beginn des offiziellen Wahlkampfes, veröffentlicht wurde. Justizminister Chung Song-ho betonte, dass gegen illegale Handlungen während des Wahlkampfes strikt vorgegangen werde. Die Stellungnahme gab die Regierung ab, um ihren festen Willen für faire Wahlen zum Ausdruck zu bringen. Die Regierung will gegen Wahldelikte, darunter Fake News und Bestechung, nach dem Nulltoleranzprinzip hart durchgreifen. Das Präsidialamt hat das Scheitern der Tarifverhandlungen bei Samsung Electronics bedauert und beide Seiten zu weiteren Gesprächen aufgerufen. Ein Vertreter des Präsidialamtes erklärte am Mittwoch gegenüber den Medien, man bedauere das Scheitern der zweiten nachträglich vermittelten Verhandlungen durch die Nationale Kommission für Arbeitsbeziehungen sehr. Zugleich betonte er, Arbeitnehmervertreter und Unternehmensführung sollten angesichts möglicher Auswirkungen auf die südkoreanische Wirtschaft bis zuletzt für eine Einigung nichts unversucht lassen. Die Nationale Kommission für Arbeitsbeziehungen hatte zuvor offiziell bekannt gegeben, dass die zweite Nachvermittlung gescheitert sei. Die Gewerkschaft kündigte daraufhin an, wie geplant ab Donnerstag in einen Generalstreik zu treten. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, dass künftig 15% des Betriebsgewinns als leistungsbezogene Boni ausgezahlt werden. Außerdem verlangt sie die Abschaffung der Obergrenze für Leistungsboni. Für den Fall, dass das Management den Forderungen nicht nachkommt, kündigte die Gewerkschaft einen Streik vom 21. Mai bis zum 7. Juni an. Ein weiteres Hilfsschiff für den Gazastreifen mit koreanischen Aktivisten an Bord ist vom israelischen Militär gestoppt worden. Die südkoreanische Bürgergruppe KFFP teilt am Mittwoch mit, sie habe bestätigt, dass die Lina al-Nabulsi gegen 2.50 Uhr koreanischer Zeit in Gewässer nahe dem Gazastreifen vom israelischen Militär abgefangen worden sei. An Bord seien auch die südkoreanische Aktivistin Kim Ae-hyun und der koreanisch-amerikanische Aktivist Jonathan Victor Lee gewesen. Laut einem Vertreter der Organisation waren diesmal viele Boote unterwegs. Daher schleppe das israelische Militär die Boote nicht ab, so wie im vergangenen Jahr, sondern entführe die Menschen an Bord und zerstöre die Motoren, damit die Schiffe irgendwann sinken. Zuvor war das Hilfsschiff Kyriakos X mit dem südkoreanischen Aktivisten Kim Dong-hyun an Bord am Montagnachmittag in internationalen Gewässern im Mittelmeer nahe Zypern von der israelischen Marine abgefangen worden. Die südkoreanische Regierung teilte später mit, dass sie Israel zu Maßnahmen für die Sicherheit des Koreaners aufgefordert habe. Alison Hooker, eine hohe Beamtin des US-Außenministeriums, wird in den kommenden Wochen Südkorea besuchen, um Arbeitsgruppen zur Umsetzung von Gipfelvereinbarungen einzusetzen. Das gab das US-Außenministerium am Dienstag in einer Pressemitteilung zum Treffen zwischen Hooker, Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, und dem südkoreanischen Vizeaußenminister Park Yun-ju in Washington bekannt. Präsident Lee Jae-myung und US-Präsident Donald Trump hatten bei ihrem Treffen am Rande des APEC-Gipfels im vergangenen Oktober in Südkorea Vereinbarungen zu den Bereichen Handel und Sicherheit getroffen. Unter anderem wurde vereinbart, dass die USA für den Bau von atomgetriebenen U-Booten durch Südkorea kooperieren. Außerdem soll Seoul mehr Befugnisse bei der Urananreicherung und Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrennstoffe erhalten. Das südkoreanische Militär hat ein formelles Verfahren für die Einführung von atomgetriebenen U-Booten eingeleitet. Das gab das Verteidigungsministerium am Mittwoch bekannt. Den Angaben zufolge reichte die Marine beim Vereinigten Generalstab ein Dokument ein, in dem die Notwendigkeit des Programms dargelegt wird. Ein solches Dokument wird bei den Streitkräften immer dann vorgelegt, wenn ein neues Waffensystem eingeführt werden soll oder ein Projekt für Verbesserungen bei den Streitkräften geplant ist. In dem Dokument werden die genauen Anforderungen beschrieben, sowie gewünschte Stückzahlen oder Einsatzzeiten genannt. Der Generalstab will noch in diesem Monat über den Antrag entscheiden. Nordkorea hat offenbar neulich am Satellitenstartplatz Sohae in Tongchangni einen Raketentriebwerkstest durchgeführt. Das berichtete das auf Nordkorea spezialisierte US-Medium NK News am Dienstag. Eine Analyse von durch Planet Labs gemachten Satellitenaufnahmen weise auf abgestorbene Vegetation am Berghang nahe dem vertikalen Triebwerksprüfstand hin. Die Veränderung müsse sich zwischen dem 12. und 14. Mai ereignet haben. Dies deute auf einen statischen Test eines Raketenantriebs hin, so der Bericht. Da der Test am vertikalen Triebwerksprüfstand stattfand, gilt es als wahrscheinlich, dass ein Flüssigkeitsraketentriebwerk geprüft worden war. Die Vorsitzende der UN-Arbeitsgruppe gegen gewaltsames und unfreiwilliges Verschwindenlassen, WGEID, Gabriela Citroni, hat sich mit zwei koreanischen Überlebenden der sexuellen Versklavung durch das japanische Militär während des Zweiten Weltkriegs getroffen. Nach Angaben einer Bürgergruppe zur Unterstützung der sogenannten Trostfrauen am Dienstag traf Citroni am Montag in der südkoreanischen Stadt Taegu mit dem Opfer Lee Yong-soo zusammen. Sie habe auch Pohang besucht, um sich mit Park Pilgün, einem weiteren Opfer, zu treffen. Diejenigen, die trotz ihres hohen Alters für die Problemlösung unermüdlich ihre Stimme erheben würden, seien für sie wahre Helden, sagte Citroni bei den Treffen. Sie betonte, dass die Frage der Trostfrauen im Einklang mit den Empfehlungen der Vereinten Nationen unbedingt gelöst werden müsse. Südkoreas Finanzminister Koh Yong-chol hat bei einem G7-Treffen gefordert, die Stärkung der KI-Fähigkeiten der Entwicklungsländer als Schlüsselthema anzugehen. Koh nahm am G7-Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs am Dienstag in Paris teil. Neben Südkorea wurden auch Indien, Brasilien und Kenia dazu eingeladen. Südkorea wurde erstmals zu sämtlichen Terminen des G7-Finanzministertreffens eingeladen. Bei entsprechenden früheren Gelegenheiten war seine Teilnahme lediglich auf Diskussionen im erweiterten Kreis begrenzt gewesen. Bei der ersten Sitzung zum Thema globale Ungleichgewichte bekräftigte Koh, dass wachsende weltweite Ungleichgewichte Risiken für die Weltwirtschaft darstellen. Er forderte, dass alle Länder politische Anstrengungen zur Verringerung der Ungleichgewichte unternehmen sollten. Am Rande des G7-Treffens traf der Minister mit dem deutschen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil zusammen. Beide Seiten einigten sich, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die strategische Kooperation zu verstärken. Nordkorea hat seine U17-Fußballerinnen bei ihrer Rückkehr nach dem Gewinn der U17-Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen begeistert empfangen. Funktionäre von Partei und Regierung, Mitarbeiter aus dem Sportbereich und weiteren relevanten Bereichen, Sportler und Familienangehörige hätten die Mannschaft am Dienstag am internationalen Flughafen Pyongyang begrüßt, berichteten die Nachrichtenagentur KCNA und die Zeitung Rodong Shinmun am Mittwoch. Mit einem 5:1-Sieg gegen Japan im Finale am 17. Mai im chinesischen Suzhou wurden die nordkoreanischen U17-Juniorinnen Asienmeister. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Kang Kyung-ang heißt Sie herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Kreuzung quer durch Korea. Heute ist in Korea der Tag der Weltbürger, ein Gedenktag, der eingeführt wurde, um eine Gesellschaft zu fördern, in der Menschen verschiedener Nationalitäten und Kulturen einander verstehen und respektieren. Der Tag der Weltbürger wurde im Jahr 2007 eingeführt und wird jedes Jahr am 20. Mai begangen. An diesem Tag kann man bei Veranstaltungen rund um kulturelle Vielfalt und gesellschaftliche Integration internationale Esskulturen sowie traditionelle Aufführungen genießen. Im ersten Beitrag beschäftigen wir uns mit einem Thema, das genau zum heutigen Weltbürgertag passen würde. Wir stellen Ihnen heute die Puppentheatergruppe Sekdong Namu vor, deren Mitglieder Frauen mit Migrationshintergrund sind. Bei der Gedenkzeremonie zum Monat der Familie des Ministeriums für Gleichberechtigung und Familie waren sie dazu eingeladen, ein Puppentheaterstück aufzuführen. Im Anschluss hören sie Korea hautnah. Im dritten Beitrag geht es darum, dass auf den Straßen von Pyongyang die Zahl der privaten Autos zugenommen hat. Zum Schluss hören sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Sie hören das Lied "Wenn du einen netten Mann kennst, stell ihn mir vor", gesungen von Basics. Oh, Vor einiger Zeit im Peace and Park Convention Center. Rund 300 Zuschauer folgten aufmerksam den Bewegungen der Puppen. Hinter der Bühne, auf der die Puppentheateraufführung Aufruhr um das Essen im Schweinedorf gespielt wird, stehen die Puppenspielerinnen mit je einer Stabpuppe in der Hand und schlüpfen ganz und gar in ihre Rolle. Es sind Frauen mit Migrationshintergrund aus China, den Philippinen, Vietnam und Indonesien, die in Gwangyang in der Südcholla-Provinz leben. Sie sind Mitglied des Puppentheaters Sektung Namu. Die Gruppe wurde vom Ministerium für Gleichberechtigung und Familie eingeladen, zum Monat der Familie Mai eine Vorstellung zu geben, und sie waren an dem Tag schon frühmorgens in Gwangyang aufgebrochen. Wie immer wurden auch die Bühnenausstattung, die Puppen und verschiedene Requisiten selbst ins Auto geladen. In einem Interview mit Yonhap News sagten sie, sie freuten sich und fühlten sich geehrt, anlässlich des Monats der Familie zu einer so großen Veranstaltung eingeladen worden zu sein. Als ausländische Schwiegertochter seien sie dankbar, dass sie sich in Südkorea so aktiv und mit Freude betätigen können. Das im Jahr 2021 auf Initiative des Gwangyang Familienzentrums gegründete Puppentheater besucht die Schulen, Bibliotheken, Gemeinschaftshäuser für Senioren, Kindergärten und Betreuungseinrichtungen der Region und führt Puppentheater auf. Das Puppentheater hat sich in 5 Jahren über die Region hinaus als landesweit aktives Musterbeispiel für mobile interkulturelle Verständigung etabliert. Die Stadt Gwangyang und eine Wohltätigkeitsstiftung des Stahlherstellers POSCO haben kräftig mitgeholfen. Alle bisher 8 Werke im bisherigen Repertoire haben die Frauen selbst geschrieben und inszeniert. Auch die Puppen haben sie selbst gebastelt und genäht. Die Chinesin Zhang Dan, die Gründungsmitglied ist, sagte, zu Beginn sei alles unnatürlich gewesen, selbst die Stabpuppen zu halten sei schwierig gewesen. Doch mit der steigenden Anzahl an Aufführungen und der immer besseren Abstimmung untereinander hat sich auch die Qualität des Puppentheaters verbessert. Viele Zuschauer zeigen großes Mitgefühl für Geschichten, die auf realen Erfahrungen der Darstellerinnen und ihres Umfelds beruhen, wie zum Beispiel das Stück Konflikt zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter, das die Spannungen zwischen einer vietnamesischen Schwiegertochter und ihrer koreanischen Schwiegermutter darstellt. Song Myung-suk vom Familienzentrum erzählt, dass sich die Frauen, wenn sie eine Vorführung probten, fast den ganzen Tag im Hobbyraum des Familienzentrums aufhielten. Für eine 20 Minuten lange Aufführung lernten sie die ganzen koreanischen Dialoge auswendig. Chai Nuru Hassani aus Indonesien, die seit 2 Jahren mit dabei ist, sagte, dass ihr am Anfang Koreanisch sehr schwer gefallen sei. Ihre Koreanischlehrerin habe ihr gesagt, dass sie beim Puppentheater nicht mitmachen könne, wenn sie kein Koreanisch könne. Jetzt spricht sie fließend Koreanisch und sie ist die treibende Kraft in der Gruppe, wenn es um neue Ideen geht. Die Frauen sagen, dass dank der Aktivitäten in der Puppentheatergruppe ihr Selbstwertgefühl gestiegen sei. Sie arbeiten auch mit der Bildungsbehörde zusammen und betätigen sich als Referentinnen für multikulturelle Fragen. Zhang Dan sagte, Kinder aus Familien mit multikulturellem Hintergrund haben meistens eine ausländische Mutter und ihr Selbstwertgefühl ist sehr niedrig. Sie selbst habe sich Sorgen gemacht, ob ihre Kinder in der Schule nicht gemobbt würden. Durch das Puppentheater habe sie sich verändert und die Kinder würden viel selbstbewusster auftreten. Hoang Thanh Lam aus Vietnam, die noch im letzten Jahr meistens stumm und mit geneigtem Kopf herumlief, hat nun ein strahlendes Lächeln auf ihrem Gesicht. Auch an den Wochenenden sucht sie mit den Kindern das Familienzentrum auf. Hören Sie nun Korea hautnah. Heute geht es um ein Musical über alte Damen, die das Lesen und Schreiben nachholen und im hohen Alter anfangen, Gedichte zu schreiben. Heute stellen wir Ihnen ein koreanisches Originalmusical mit dem Titel Ojige Zeminen Kashnadel, diese richtig lustigen Mädels vor. Das Musical erzählt die Geschichte von alten Damen, die gerade erst angefangen haben, Lesen und Schreiben zu lernen. Ojige bedeutet hier solide und voller Tatendrang. Kashinadel ist ein Dialekt aus der Provinz Gyeongsang und bedeutet Mädels. Hier ist es aber ein Akronym für das beste Alter, um Gedichte zu schreiben. Die Zuschauer kommentieren, dass sie an ihre eigene Mutter erinnert wurden oder dass sie zuerst viel gelacht und am Ende viele Tränen vergossen hätten. Das Werk rekonstruiert wahre Begebenheiten von alten Damen in Chilguk in der Provinz Nord-Gyeongsang, die unsere Großmutter hätten sein können. Vor dem Hintergrund des fiktiven Dorfes Palbongni erzählt es von den Omas, die eine Leseschule besuchen. Sie lernen lesen und schreiben, schreiben Gedichte und kommen dem Sinn des Lebens wieder näher. Dieses Werk wurde im vergangenen Jahr bei den Korea Musical Awards den Preis für die beste Aufführung, die beste Inszenierung und das beste Drehbuch ausgezeichnet. Wir hören mehr von Regisseur Oh Kyung-taek.
보편적인 이야기, 우리 어머니들 이야기고.
Vielleicht ist genau diese Universalität der Grund, warum so viele Menschen das Werk lieben. Geschichten von Müttern, die ihren Alltag schätzen und leben. Da jede Schauspielerin eine eigene Persönlichkeit und Interpretation mitbringt, können wir in dieser Spielzeit ganz unterschiedliche Kombinationen zeigen. In dem Werk treten Omas mit einer starken Persönlichkeit auf. Im Mittelpunkt stehen die Frauen Yongnan und Punhan. Gu Ok-bun spielt die Rolle der Yongnan, die mit 89 Jahren die älteste unter den Figuren in dem Stück ist. Sie gilt in der Gruppe als Klassensprecherin. Der Mensch, vor dem Yongnan die meiste Angst hat, ist ihr Enkel, weil sie fürchtet, er bittet sie, ihm vorzulesen. Hören wir Gu Ok-bun.
접근하기가 좀 편하다. 네, 그리고 마음 편하게 볼 수 있다. 그리고
Man kann sich dem Stück leicht nähern und es entspannt ansehen. Und ich glaube, gerade weil es eine Geschichte über Familie ist, wird sie von vielen Menschen so sehr geliebt. Ich habe auch viel von dem ausdrucksstarken Dialekt der Mütter mitgenommen. Dabei kommen schöne Erinnerungen und Nostalgie auf, die Trost spenden können. Es ist eine Geschichte über eine harmonische Familie. Wir möchten damit eine warme, tröstende Botschaft vermitteln. Die jüngste Großmutter in dem Stück, Punhan, hat ihr ganzes Leben mit diesem Namen gelebt, den ihre Mutter ihr gegeben hat, da sie erbittert darüber war, keinen Sohn auf die Welt gebracht zu haben. Punhada bedeutet erbittert sein, verärgert sein. Aber anders als ihr Name ist sie eine fröhliche Figur und sie versucht in allem stets etwas Positives zu entdecken. Hören wir die Schauspielerin Kang Hana, die in der Rolle der Punan zu sehen ist. Ich freue mich sehr, dass wir das Stück erneut aufführen können und ich probe mit großer Freude. Da wir auch einen Preis erhalten haben, arbeiten wir mit einem gewissen Verantwortungsbewusstsein und brüten über einer noch besseren Inszenierung. Eigentlich ist es ein Werk, das Menschen jeden Alters gemeinsam genießen können und das kleine alltägliche Glücksmomente vermittelt. Ich denke, das Publikum kann darin vielleicht auch das Glück entdecken, das uns im ganz normalen Alltag unerwartet aufsucht. Es soll nicht einfach gewesen sein, die in dem Film und den Essays vorgestellten wahren Begebenheiten darzustellen. Insbesondere hat sich das Team Unterhaltungssendungen angesehen, um ein Gefühl für den Dialekt zu entwickeln und das Drehbuch zu schreiben. Außerdem haben sie in Nachbarschaftsparks und in Kirchen genau beobachtet, wie die alten Damen gehen, welche Gespräche sie führen und vieles mehr, um das Drehbuch im Detail auszuarbeiten. Zum Schluss lassen wir die Autorin Kim Ha-jin zu Wort kommen.
Ich habe alte Unterhaltungssendungen angesehen, um ein Gefühl für den Dialekt zu entwickeln. Das Drehbuch wurde tatsächlich gemeinsam mit jemandem, der den Dialekt spricht, von Anfang bis Ende überarbeitet. Ich hoffe, dass diese Geschichte möglichst viele Menschen erreicht. Wie der Titel schon sagt, sollten die Zuschauer vielleicht dieses unglaublich unterhaltsame Gefühl mitnehmen. Da es um Großmütter geht, die im Alltag die kleinen Aufregungen des Lebens entdecken, wünsche ich mir, dass auch das Publikum genau diese Momente im eigenen Leben wiederfindet. Es wird geschätzt, dass in Nordkoreas Hauptstadt Pyongyang neue Phänomene wie Parkplatzmangel und Verkehrsstaus auftreten, da die Beschränkungen für den Autobesitz gelockert wurden und die Importe chinesischer Fahrzeuge zugenommen haben. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete neulich, dass sich das Straßenbild in Pyongyang aufgrund der gestiegenen Zahl privater Autos schnell verändere. Dabei wurden Satellitenbilder der Stadt sowie in sozialen Medien veröffentlichte Fotos ausgewertet und zudem Touristen und Geschäftsleute befragt, die Pyongyang besucht hatten. Ein ausländischer Besucher, der Nordkoreas Hauptstadt im vergangenen Oktober besuchte, sagte, dass man leicht PKWs mit gelben Kennzeichen sehen konnte und dass er auch Fahrzeuge mit Kennzeichen im 8000er-Bereich beobachtet habe. Früher hatten Autos, die man in Nordkorea sehen konnte, mehrheitlich blaue oder schwarze Nummernschilder. Dies bedeutet, dass der Staat oder das Militär der Eigentümer war. Menschen, die in letzter Zeit Pyongyang besucht haben, sagen jedoch aus, dass man häufig in der Stadt in Pyongyang auf Autos mit gelben Nummernschild stoße, an denen man erkennen kann, dass sie einer Privatperson gehören. Es wird berichtet, dass die Nachfrage der Bürger in Pyongyang nach privaten Autos in letzter Zeit stark gestiegen ist und dass ihre Fahrzeuge für den Arbeitsweg, geschäftliche Zwecke sowie für Besuche bei Verwandten, medizinische Behandlungen und Reisen mit Familie und Kollegen nutzen. Zudem heißt es, dass im vergangenen Jahr in der Stadt Pyongyang rund 8000 Privatfahrzeuge verkauft wurden. Die drastische Zunahme von privaten Autos in Nordkorea hat auch mit einer Gesetzesänderung zu tun. Nordkorea hat zwar seit 2017 den Besitz von privaten Autos mit gelben Kennzeichen erlaubt, jedoch war eine Fahrzeugregistrierung nur unter dem Namen von Unternehmen oder Institutionen möglich, sodass es sich de facto eher um Firmenfahrzeuge handelte. Reuters erklärte jedoch, dass im Jahr 2024 das Gesetz zum Besitz von Privatfahrzeugen geändert wurde und nun ganz konkret festgelegt sei, welche Verfahren eine Privatperson durchlaufen muss, wenn sie ein eigenes Auto besitzen möchte. Die Vorschriften wurden engmaschiger und die UN-Sanktionen gegen Nordkorea waren nicht länger so wirksam, wie sie sein sollten. Vor diesem Hintergrund haben nordkoreanische Einwohner begonnen, den Schmuggel von Autos über China schrittweise zu verstärken. Es gibt zwar keine genauen Daten, die Aufschluss darüber geben würden, wie viele Autos Nordkorea über China ins Land gebracht hat, aber die Exporte von Ersatzteilen und Zubehör geben darüber indirekt Aufschluss. Nach Angaben der chinesischen Zollbehörden belief sich die Exportmenge von PKW-Reifen nach Nordkorea im vergangenen Jahr auf 193.000 Stück. Dies entspricht im Durchschnitt einem Anstieg von 88% gegenüber der Zeit vor der Pandemie. Auch die Exporte von Kfz-Schmierstoffen und Fetten stiegen im gleichen Zeitraum um 150%. Oram Pan, ein Fotograf aus Singapur, der im Oktober letzten Jahres Pyongyang besuchte, konnte beobachten, dass auf wichtigen Straßen in der Hauptstadt der Verkehr manchmal stocke, weil deutlich mehr Autos unterwegs sind als früher. Er habe mindestens 100 Autos mit gelben Kennzeichen gesehen. Die meisten seien chinesische Marken gewesen. Jong Jong-hyun, Leiter des Instituts für Friedenswirtschaft, meinte, es sei gut möglich, dass die Zahl der privaten Autos in Nordkorea innerhalb eines Jahres 20.000 überschreiten könnte. Reuters berichtete, dass, wenn dieser Trend anhalte, die Parkplätze mehrerer Hotels in Pyongyang überfüllt wären und dass auch im Rangnang-Bezirk, wo der Bau von Gewerbekomplexen voranschreite, dicht an dicht Fahrzeuge geparkt stünden. Ein Geschäftsmann sagte, in Pyongyang sei die Infrastruktur für Elektroautos noch nicht gut ausgebaut. Man habe aber schon damit begonnen, Ladestationen für Elektrotaxis zu installieren. Vor 10 Jahren wurde das im Werk von Pyonghwa Automobil produzierte SUV-Modell Bokgugi für rund $30.000 verkauft, während das auf dem südkoreanischen Chairman basierende Modell Chunman für etwa $40.000 angeboten wurde. Diese Preise stehen in keinem Verhältnis zu den ebenfalls schon teuren Smartphones, die in Nordkorea für etwa $250 bis $500 erhältlich sind. Es bleibt daher fraglich, wie viele Menschen sich tatsächlich ein Auto leisten können und ob der Anstieg der Zahl der Privat-PKWs langfristig so weitergeht.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Die K-Pop-Gruppe Cortis hat mit dem neuen Album Green Green auf Anhieb den Sprung auf Platz 3 der US-amerikanischen Charts Billboard 200 geschafft. Für die Gruppe ist es die beste Chartplatzierung in ihrer noch jungen Karriere. Letztes Jahr war ihr Album Color Outside the Lines bis auf Platz 15 gekommen. Ihr zweites Album kam nach Angaben von Billboard am Sonntag auf 87.000 albumäquivalente Einheiten, davon 81.500 Verkäufe. Ihre Agentur Big Hit Music wies darauf hin, dass noch keine K-Pop-Gruppe mit Ausnahme von sogenannten Project Acts so schnell in die Top 3 der Billboard 200 gelangen konnte. Bei Cortis dauerte es nur 9 Monate seit dem Debüt. Außerdem habe in den vergangenen 5 Jahren keine Boygroup unter den ersten 3 der Billboard 200 rangieren können. Die Sängerin und Schauspielerin IU hat anlässlich ihres Geburtstags am vergangenen Samstag 300 Millionen Won oder $200.000 für einen guten Zweck gespendet. Das teilte ihre Agentur Edem Entertainment mit. Die Spende wurde unter dem Namen IU Aina getätigt, eine Wortzusammensetzung aus ihrem Künstlernamen und dem Namen des offiziellen Fanclubs Uaina. 100 Millionen Won seien dem Krankenhaus Asan Medical Center in Seoul überreicht worden. 4 Wohltätigkeitsorganisationen hätten jeweils 50 Millionen Won erhalten. Mit den Geldern sollen Patienten in finanzieller Not sowie Bildungs- und Kulturprogramme für Kinder und Jugendliche finanziert werden. Auch alleinlebende Senioren, alleinerziehende Mütter und Menschen mit Behinderung sollen von der Spende profitieren, wie die Agentur mitteilte. IU spendet regelmäßig zu besonderen Anlässen wie Jubiläen, Geburtstagen oder am Jahresende. Erst Anfang des Monats hatte sie zum Kindertag 100 Millionen Won bereitgestellt. In den koreanischen Kinos läuft zurzeit mit großem Erfolg der Horrorfilm Salmokji. Mittlerweile wurde der Streifen zum meistgesehenen Horrorfilm in Korea, wie der koreanische Filmrat am Montag bekannt gab. Von Freitag bis Sonntag wurden demnach 90.972 Zuschauer gezählt, insgesamt waren es damit schon 3,17 Millionen Zuschauer. Bis dahin war A Tale of Two Sisters aus dem Jahr 2003 mit 3,14 Millionen verkauften Kinoeintrittskarten der Horrorfilm mit der höchsten Zuschauerzahl in Korea. Salmokji kam am 8. April in die Kinos und erzählt die Geschichte von einer Filmcrew, die unter Zeitdruck arbeiten muss. Am Drehort geraten die Filmemacher in einen unausweichlichen Sog aus Angst und Grauen, während die Uhr unbarmherzig tickt. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war Singkreuz und quer durch Korea. Cool singt Someday und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Covered in that mind.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Once Again, zu Deutsch auf ein Neues, aus dem Jahr 2020 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 상관없어요. 상관없어요 heißt auf Deutsch je nach Kontext entweder so viel wie kein Problem oder das hat nichts miteinander zu tun. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Once Again einmal an. Jaesuk spricht hier mit seiner früheren Schwägerin Nahi. Jaesuk erfährt, dass sein Bruder Kyujin und Nahi geschieden sind und Nahi entschuldigt sich dafür. Als Jaesuk fragt, ob er sie trotzdem noch Hyungsu nennen darf, die Anrede für die Frau des älteren Bruders, sagt Nahi 상관없어요, zu Deutsch kein Problem.
상관없어요.
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 상관없어요 kann man wie gesagt zum einen verwenden, wenn man sagen möchte, kein Problem oder auch, das ist egal, das macht nichts. 저 좀 늦을 것 같아요. 상관없어요. Ich komme etwas zu spät. Kein Problem. 김밥 먹을까? 상관없어. Sollen wir Kimbap essen? Ist mir egal. Hören wir das zweite Beispiel noch einmal in einer Beispielkonversation.
김밥 먹을까?
상관없어.
김밥 먹을까?
상관없어. 김밥 먹을까?
상관없어.
김밥 먹을까?
상관없어.
Oder man kann damit sagen, dass zwei Dinge nichts miteinander zu tun haben. 젊은데 왜 자꾸 아프지? 나이와 상관없어. Ich bin doch noch jung, warum bin ich ständig krank? Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Hören Sie auch dies noch einmal als Beispielkonversation.
젊은데 왜 자꾸 아프지?
나이와 상관없어.
젊은데 왜 자꾸 아프지?
나이와 상관없어. 젊은데 왜 자꾸 아프지?
나이와 상관없어.
젊은데 왜 자꾸 아프지?
나이와 상관없어.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 상관없어요 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. Südkoreas 22. Nationalversammlung beginnt am 30. Mai mit der zweiten Hälfte ihrer vierjährigen Amtszeit, voraussichtlich mit einem neuen Parlamentspräsidenten. Bereits im März berief Nordkorea das neue Kabinett der obersten Volksversammlung ein. Dabei entpuppte sich So Jong-won, ein enger Vertrauter von Machthaber Kim Jong-un, als der neue zweitmächtigste Mann des Landes. Wer genau ist dieser Mann, eine Schlüsselfigur im Zentrum der Macht in Nordkorea? Heute werfen wir gemeinsam mit Chong Song-chang, dem stellvertretenden Direktor des Sejong-Instituts, einen genaueren Blick auf So Jong-won, den aufstrebenden Stellvertreter des nordkoreanischen Machthabers. Am 22. März berief Nordkorea die oberste Volksversammlung ein, das formell höchste Staatsorgan, an der hochrangige Amtsträger teilnahmen. Kim Jong-un wurde als Vorsitzender der Kommission für Staatsangelegenheiten wiedergewählt. Der Inhaber dieses Amts gilt als oberster Anführer der Nation. Dies ist Kims dritte Amtszeit in Folge seit der Gründung der Kommission im Jahr 2016. Mit dem offiziellen Beginn des Systems der dritten Amtszeit von Kim Jong-un nahm Kim Personalentscheidungen vor, die sein persönliches Regime stärken. Choe Ryong-hae, der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung und die bisherige Nummer zwei des Landes, wurde durch Zhou Yong-won, einen engen Vertrauten von Kim Jong-un, ersetzt. Dieser Personalwechsel hat erhebliche Auswirkungen.
이것은 뭘 의미하냐면은 9차 당대회를 계기로 해서 기존의 김정은 1.0 시대가
Man kann sagen, dass beim 9. Parteitag im Februar der Übergang von der Ära Kim Jong-un 1.0 zur Ära Kim Jong-un 2.0 vollzogen wurde. Natürlich hatte sich Kims persönliche Macht bereits zuvor stetig gefestigt. Auf dem 8. Parteitag im Jahr 2021 gab es Anzeichen, dass er sich vom Erbe der früheren Machthaber Kim Il-sung und Kim Jong-il distanziert. Besonders auffällig bei diesem 9. Parteitag war, dass alle Funktionäre beim Betreten des Veranstaltungsortes das Abzeichen mit dem Bildnis von Kim Jong-un trugen. Dies zeigte deutlich, dass für diese hohen Funktionäre nicht mehr einer der Vorgänger, sondern Kim Jong-un selbst das Objekt ihrer Loyalität ist. Im Zuge dessen sind viele hochrangige Militärs in den Ruhestand getreten. Daran lässt sich erkennen, dass Kim seine engsten Vertrauten in die Schlüsselpositionen des Landes berufen hat.
Choe Ryong-hae ist der Sohn von Choe Hyun, einem engen Vertrauten von Regimegründer Kim Il-sung. Er galt als der prominenteste Vertreter der zweiten Generation der antijapanischen Guerillakämpfer und als Vertrauter von Kim Jong-il und war in den vergangenen 7 Jahren Nordkoreas offizielle Nummer 2. Seine Entlassung bedeutet den Ausschluss der gealterten Veteranenfraktion aus dem Machtzentrum. Diese Personalumbesetzung spiegelt daher Kim Jong-uns Entschlossenheit wider, aus dem Schatten der Vergangenheit zu treten und die Kontrolle über das Regime durch einen loyalen inneren Kreis zu maximieren. Wer ist also Zhou Yong-won, die Schlüsselfigur hinter Kim Jong-uns dritte Amtszeit?
Zhou Yong-won은 1957년생이니까 올해 69세가 된다고 볼 수 있죠.
Zhou Yong-won wurde 1957 geboren und ist 69 Jahre alt. Er sieht aber deutlich jünger aus. In Südkorea spricht man oft von Goldlöffel, Silberlöffel und schmutzigem Löffel, um den familiären Hintergrund einer Person zu beschreiben. Choe Yong-won stammt aus einem kleinen Dorf in der Provinz Chagang. Man könnte ihn also als schmutzigen Löffel bezeichnen. Dennoch studierte er Physik an der Kim Il-sung-Universität, was auf herausragende intellektuelle Fähigkeiten hindeutet. Choes Aufstieg, vom Eintritt in die Abteilung für Organisation und Führung bis hin zum Sekretär, zeigt, dass er aufgrund seiner Fähigkeiten und nicht aufgrund besonderer Beziehungen oder seiner familiären Herkunft vorangekommen ist. Er ist vor allem für seine strenge Selbstdisziplin bekannt. Viele nordkoreanische Funktionäre in hohen Ämtern mussten sich wegen Korruption oder Überschreitung ihrer Befugnisse oft einer Umerziehung im Rahmen des sogenannten Revolutionierungssystems unterziehen. Doch Zhou Yong-won hat weder eine Umerziehung noch eine Degradierung erlebt.
Zhou Yong-won은 단 한 번도 혁명화를 당하거나 좌천을 당한 경험이 없습니다.
In Nordkorea, wo die Herkunft eine große Rolle spielt, bildet die Baekdu-Blutlinie der herrschenden Kim-Familie und die Guerilla-Blutlinie derjenigen, die an der Seite von Kim Il-sung im bewaffneten Kampf gegen Japan gekämpft haben, die tragenden Säulen der herrschenden Elite. Zhou Yong-won stammte jedoch aus einer ganz normalen Familie in der Provinz Chagang. Obwohl er am renommierten Fachbereich Physik der Kim Il-sung-Universität studiert hatte, begann er seine politische Laufbahn nicht in Pyongyang, sondern als Organisationsreferent in der Parteiorganisationsabteilung der Provinz Gangwon. Im Laufe der Zeit stieg er nach und nach in höhere Ämter auf. Dennoch war er während der Ära Kim Jong-il keine besonders prominente Persönlichkeit. Der wahre Aufstieg von Zhou Yong-won begann erst nach der Machtübernahme durch Kim Jong-un.
Zhou Yong-won이 처음 공식 석상에 등장한 것은 정부 기록에 의하면 2014년 12월부터입니다.
Offiziellen Regierungsunterlagen zufolge trat Cho Yong-won erstmals im Dezember 2014 öffentlich in Erscheinung. Ab Februar 2015 war er bei Kim Jong-uns öffentlichen Auftritten regelmäßig zu sehen. Er gilt als die Person, die den Machthaber am häufigsten begleitet hat. Seit etwa 2015 begleitet er ihn an jeden Inspektionsort. Als einer seiner engsten Vertrauten unterstützte er Kim bei verschiedenen bedeutenden Ereignissen. Insbesondere bei den Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA in Singapur und Hanoi verfolgte Cho jede Bewegung Kims genau. Dies zeigt, dass Cho Yong-won als eine der Schlüsselfiguren die Bedürfnisse Kim Jong-uns besser als jeder andere versteht und mit großer Sorgfalt erfüllt.
So knüpfte seine Verbindung zu Kim Jong-un in seiner Zeit als Nachwuchskader in der Abteilung für Organisation und Führung. Seit Kim zum Nachfolger bestimmt wurde, soll Cho ihm täglich Bericht erstattet und sich so einen festen Platz an seiner Seite gesichert haben. Seitdem wird Cho oft als Kim Jong-uns alter Ego bezeichnet. Etwas mehr als 2 Jahre, nachdem er offiziell auf der politischen Bühne erschienen war, wurde er zu der Person, die den Machthaber am häufigsten begleitet.
Cho
folgte Kim Jong-un wie ein Schatten, wohin auch immer der Machthaber ging. Beim 7. Parteitag im Jahr 2016 hinterließ er einen bleibenden Eindruck. Während dieser Veranstaltung betrat Kim Jong-un den Kongresssaal, ohne die Parteimitglieder zu beachten, drehte sich dann plötzlich um und rief Cho zu sich. Nachdem er Kims Anweisungen erhalten hatte, lächelte Cho. Tatsächlich entwickelte er sich zu einem neuen Machtfaktor im nordkoreanischen Regime. Joes Aufstieg war beispiellos. 2014 wurde er stellvertretender Leiter der Abteilung für Organisation und Anleitung. 2019 stieg er zum ersten stellvertretenden Leiter auf. Auf dem 8. Parteitag 2021 sicherte er sich rasch die Spitzenposition als Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros und als Organisationssekretär den Gipfel der Parteimacht. Darüber hinaus demonstrierte Cho 2019 seine enge persönliche Verbindung zu Kim Jong-un, als er 2-mal mit ihm den Berg Baekdu bestieg, wo sie sich gemeinsam am Lagerfeuer die Hände wärmten. Warum wurde gerade Cho unter so vielen Personen besonders bevorzugt?
Kim Jong-un이 매우 어린 나이에 그러니까
Als Kim Jong-un Ende 2011 im Alter von 27 Jahren die Macht übernahm, waren die meisten hochrangigen Beamten in seinem Umfeld bereits über 60 Jahre alt. Zu Beginn seiner Herrschaft kam es zu zahlreichen Säuberungsaktionen, insbesondere Militär, da die Militärs im Vergleich zu den Parteifunktionären dem jungen Kim keinen bedingungslosen Gehorsam entgegenbrachten. So zeigte Choi Yong-hae beispielsweise seine Loyalität, indem er sich vor Kim Jong-un tief verbeugte in einem 90-Grad-Winkel. Ebenso hat Cho Yong-won, obwohl er viel älter ist als Kim, stets eine bescheidene Haltung und ein freundliches Auftreten bewahrt und Kims Befehle treu ausgeführt. Er zeigte gegenüber seinen Untergebenen kein autoritäres Verhalten. Aus diesem Grund bekleidet er lange Zeit Schlüsselpositionen und wurde schließlich Vorsitzender des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung.
Dank seines Hintergrunds in Naturwissenschaften und Ingenieurwesen hat Cho seine Fachkompetenz in den Bereichen Wissenschaft und Militärangelegenheiten unter Beweis gestellt, denen Kim Jong-un besondere Bedeutung beimisst, was zu dem ihm entgegengebrachten Vertrauen beigetragen hat. Der entscheidende Faktor ist jedoch seine herausragende Arbeitsleistung.
Cho Yong-won 같은 경우에는 좀 상당히 좀 꼼꼼한 스타일이라는 게 그 행동거지에서 발견이 됩니다.
Cho Yong-won ist für seinen akribischen Arbeitsstil bekannt, der sich auch in seinem Verhalten widerspiegelt. Für Kim Jong-un ist es von zentraler Bedeutung, dass seine zahlreichen Anweisungen ordnungsgemäß ausgeführt werden. Cho überwacht und überprüft ständig, ob die Anweisungen bis zum Abschluss gründlich umgesetzt werden. Wenn er Kim begleitete, sah man Cho oft mit einem kleinen Notizbuch und einem Stift, um sich Notizen zu machen. Dies zeigt Chos außergewöhnliche praktische Fähigkeiten. Er kümmert sich sorgfältig darum, dass jedes Wort von Kim ordnungsgemäß umgesetzt wird.
Cho
Da Joe Kim Jong-un schon seit langem zur Seite steht, versteht er die Absichten des Machthabers besser als jeder andere und erfüllt dessen Erwartungen voll und ganz. Ein Paradebeispiel dafür ist die zweite Plenarsitzung des 8. Zentralkomitees der Arbeiterpartei, die 2021 stattfand. Nach Kim Jong-uns Eröffnungsrede, in der er zahlreiche Mängel in den Parteizellen hervorhob, kritisierte Zhou Yongwon die Wirtschaftsbeamten scharf für ihre Inkompetenz und lieferte eine detaillierte Analyse der Probleme. Er trat als strenger Disziplinarbeamter auf und sorgte für die innere Einheit und die Loyalität der Parteimitglieder. Als Kim Jong-un einen Sonderausschuss einrichtete, um regionale Wirtschaftsentwicklungsprojekte zu überwachen, übernahm Zhou die Verantwortung und arbeitete unermüdlich vor Ort. Infolgedessen schritt seine Karriere in beispiellosem Tempo voran. Obwohl unter Kim Jong-uns Herrschaft viele hochrangige Funktionäre ausgewechselt wurden, behielt Zhou seine Position ohne Degradierung oder Entlassung. Zhou ist seit langem eine Macht im Hintergrund, die eng mit Kim zusammenarbeitet. Aber warum wird Zhou gerade jetzt so sehr ins Rampenlicht gerückt?
최근에 왕 외교부장이 관을 방문을 했고
Der chinesische Außenminister Wang Yi hat kürzlich Nordkorea besucht und in diesem Jahr wurden der Flug- und Zugverkehr zwischen Pjöngjang und Peking wieder aufgenommen. Es wird erwartet, dass sich der hochrangige diplomatische Austausch zwischen den beiden Ländern intensivieren wird. Cho Yong-won versteht Kims Absichten gut und verfolgt sie treu. Seine Ernennung in das wichtige Amt des Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung scheint derzeit eine strategische Entscheidung zu sein.
Die Ernennung von Zhou Yongwon zum Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses scheint darauf abzuzielen, Kim Jong-un einen Teil der Lasten im Zusammenhang mit Diplomatie und Außenbeziehungen abzunehmen. Zhou Yongwon hat bereits damit begonnen, Nordkorea auf internationaler Ebene aktiv zu vertreten. Im März traf er sich mit einer Delegation der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS und empfing am 25. April eine weitere russische Delegation. Die nordkoreanischen Behörden rücken die Tochter des Machthabers Kim Ju-ae in den Vordergrund und festigen damit die Aussicht auf eine Nachfolge in der vierten Generation. Es wird erwartet, dass Zhou Yongwon eine Schlüsselrolle dabei spielen wird, den stabilen Betrieb des Regimes zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für die Nachfolge der nächsten Generation zu stabilisieren.
Obwohl Kim Jong-uns Tochter Ju-ae auf dem 9. Parteitag keine wichtige Position erhielt, deuten verschiedene Anzeichen eindeutig darauf hin, dass der Machthaber beabsichtigt, seine Tochter als seine Nachfolgerin aufzubauen. Sie fuhr zum Beispiel einen Panzer und nahm an einer Schießübung teil. Nordkorea hat zahlreiche Persönlichkeiten in Schlüsselpositionen gebracht, um Kim Ju-aes Aufstieg zur Nachfolgerin zu unterstützen. Die Ernennung von Cho Yong-won zum Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung ist in diesem Zusammenhang zu verstehen.
Zhou Yongwon ist der unangefochtene Stellvertreter und spielt eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der Stabilität der Machtstruktur Nordkoreas und der Sicherung der erblichen Nachfolge. Seine jüngsten Schritte, mit denen er aus dem Hintergrund hervortritt, geben die Richtung des Regimes vor. Jeder seiner Schritte wird weiterhin aufmerksam verfolgt werden. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit UTC auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.